Herzlich willkommen bei Purpose vs. Profit, der Podcast über Wertorientierung im Geschäftsleben. Gastgeber Rainer Münch ist Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Er ist Vater von 5 Kindern und für ihn sind Werte ein wichtiger Kompass im Leben. Er trifft hier regelmäßig Gäste mit besonderen Geschichten. Wie bleiben Führungskräfte ihren Werten treu? Welche Herausforderungen erleben sie? Zahlt sich Wertorientierung am Ende aus? Viel Vergnügen beim Zuhören.
Demut ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Wert und gerade in dieser aktuellen Situation mit diesen Tendenzen, die ich beschrieben habe, würde Demut aus meiner Sicht uns allen gut tun. Weil nur ein auch demütiger, selbstbewusster Mensch, der erkennt dann die Stärken bei anderen, der hat es nicht nötig, sich auf Kosten anderer zu profilieren.
Heute ist Florian Wieser zu Gast. Er hat seine Berufskarriere in der Unternehmensberatung begonnen, bevor es 2011 zur Metro Group ging und von dort zum Mediamarkt Saturn. Dort stieg er schnell zum CFO von Italien, von Deutschland und schließlich der gesamten AG auf. Vor etwa einem Jahr war es dann Zeit für einen Tapetenwechsel und er übernahm die Rolle des Global CFO bei Engel & Völkers. Daneben ist Florian ein leidenschaftlicher Tennisspieler und lebt mit seiner Frau in München. Lieber Florian, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast Purpose vs. Profit bei mir zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Rainer. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Spannendes Thema und deshalb habe ich die Einladung auch sehr gerne angenommen.
Na, du hattest in unserem Vorgespräch schon angedeutet, dass das Thema Wertorientierung bei dir irgendwie auch schon eine frühe Prägung war. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen schildern, wo du herkommst und wie du aufgewachsen bist.
Ja, ich sage gerne ein paar Worte noch zu mir und auch zur Einordnung. Und ich glaube, das hilft dann auch ein bisschen, warum mir das Thema gut gefallen hat. Also ich bin in Augsburg aufgewachsen, zusammen mit zwei Geschwistern, zwei Brüdern, war der mittlere von uns dreien. Und habe meine Schulzeit auf einer benediktinischen Klosterschule verbracht. Und habe da so den klassischen Kanon durchlaufen, also war auf dem humanistischen Zweig, habe mit Latein angefangen, dann kam Altgriechisch dazu und habe dann auch dann später in die Leistungskurse bewusst in dem humanistischen Zweig gesucht und habe Altgriechisch und Deutsch als Leistungskurse gewählt und mich dann dort spezialisiert. Und wie du dir vorstellen kannst, humanistischer Zweig, da spielen dann Werte und das Korsett eine große Rolle.
Würdest du sagen, dass diese Klosterschule irgendwie dich auch besonders geprägt hat oder war es dann eher und das Umfeld oder war es eher die Inhalte, um die es da ging in der Prägung?
Es war beides. Also neben den Inhalten, die natürlich klar eine große Rolle spielen, dann auch die Umgebung der Klosterschule, die Mönche, die schon ihren Lebensinhalt dann auch in der Ausbildung, in der Erziehung der Kinder sehen und sehr engagiert waren. Es gab sehr viele Angebote neben der Schule, ein Orchester, Reisen, besondere Angebote neben dem eigentlichen Schulkanon im Kloster, einfach eine enge Verbindung. Und das war schon ein besonderes Umfeld. Und gleichzeitig auch meine Familie, meine Eltern natürlich, haben mich auch stark geprägt.
Und gab es da sozusagen im Klosterleben, wie du das so erlebt hast in der Schulzeit bei den Mönchen, irgendwas, was dich vielleicht auch nochmal inspiriert hat, wie gelebt wird, wie miteinander umgegangen wird?
Die Benediktiner, die leben ja sehr stark nach der Benediktsregel und was mich an deren Leben, also es ist ja zum einen schon auch ein hartes Leben, denn die benediktinischen Mönche leben sehr eigen, das heißt, Schweigen ist ein wichtiger Bestandteil, Beten ist ein großer Bestandteil, das heißt, das gemeinsame Zusammenleben spielt eine kleinere Rolle als jetzt in einem typischen Zusammenleben, so wie wir es vielleicht jetzt gewohnt sind. Was mir sehr gut gefallen hat und was mich auch nachhaltig geprägt und beeindruckt hat, ist die Bescheidenheit der Benediktiner, dass man sich nach der Benediktsregel unabhängig machen soll von externen Einflüssen, von Streben nach Konsum, von externen Gütern und dass die Freude im Kleinen, das bewusste Wahrnehmen, das Genießen von Momenten, das bewusste Genießen von Momenten eine große Rolle spielt.
Mhm. Und damit sind wir natürlich schon mittendrin, auch in den Themenblöcken, die ich mit dir vertiefen möchte. Einmal deine Werte, zum Zweiten dann auch ein Gegenstand, den du mitgebracht hast. Ich sehe ihn schon, dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber auch eine moralische Frage, was deine Tätigkeit angeht, Berufstätigkeit. Und dann hast du dir eine der Lebensfragen von Max Frisch auch ausgesucht, die wir vertiefen möchten. Wenn ich zurückkomme auf das Thema Werte nochmal, wie würdest du deine persönlichen Werte beschreiben? Was ist ein besonders wichtiger da auch für dich?
Ja, als ich die Frage von dir auch zur Vorbereitung mitbekommen habe, habe ich einerseits natürlich über meinen Wertekanon nachgedacht und auch, was jetzt im Zusammenhang mit Purpose for Profit von Bedeutung ist. Und ich würde ganz gerne über einen Wert sprechen, der für mich schon immer auch von meiner Prägung, über die wir gesprochen haben, wichtig ist. Es wäre schön, wenn dieser Wert in der aktuellen Zeit mehr an Bedeutung gewinnen würde. Ich nehme die aktuelle Zeit wahr, dass wir immer mehr nach Konsum streben, dass wir mehr und mehr Polarisierung erleben in vielen Bereichen. Und ich nehme auch wahr, dass es eine verstärkte Egozentrik gibt, sich selbst darzustellen. Das sind so vielleicht drei Punkte, die ich wahrnehme. Und ein Wert, der mir sehr wichtig ist und der dem entgegensteht, ist Demut. Demut ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Wert und gerade in dieser aktuellen Situation mit diesen Tendenzen, die ich beschrieben habe, würde Demut aus meiner Sicht uns allen gut tun. Um das vielleicht ein bisschen besser einzuordnen, viele sagen ja Demut, oh, das klingt nicht gut, das ist sich selber einzustehen, sich selber klein machen oder dann steckt Demut ja auch im Wort Demütigung drin und all das meine ich nicht. Das ist genau nicht die Interpretation von Demut, die ich im Sinn habe, sondern ich verbinde mit Demut verschiedene Facetten. Über die eine haben wir gerade gesprochen, benediktinisches Leben, bewusste Wahrnehmung von Dingen. Andere Elemente von Demut, die mir wichtig sind, ist zum einen im altgriechischen Unterricht, wir haben es eingangs drüber gesprochen, da habe ich auch meine Ausbildung genossen sozusagen, ist die Griechen sprechen von Meden Agan, das heißt auf Deutsch nichts im Übermaß. Und die Griechen haben damit auch eine bestimmte Art von Bescheidenheit damit verbunden. Und die meinen damit, man soll sich selber nicht so ernst nehmen, sondern man soll auch erkennen, wo andere Personen Stärken haben und wo andere Personen vielleicht Dinge besser können als man selbst. Und das heißt jetzt wiederum nicht, dass man sich nicht für sich selbst einsteht, sondern unter dem Verständnis von Demut kann man schon sehr wohl, oder es ist sogar explizit gewünscht, dass man seine eigenen Stärken kennt, dass man eine gesunde Portion Selbstbewusstsein hat. Weil nur ein auch demütiger, selbstbewusster Mensch, der erkennt dann die Stärken bei anderen, der hat es nicht nötig, sich auf Kosten anderer zu profilieren. Und wenn wir jetzt auf die Unternehmensebene gucken, der schafft es dann auch, ein gutes Team zusammenzustellen und dann bewusst schwarze Flecken, die es dann hier und da gibt, was die Fähigkeiten des Teams oder die eigenen Fähigkeiten anbelangt, die bewusst zu schließen.
Ich finde das spannend, wie du da auch Demut einordnest und abgrenzt von Demütigung und diesem Negativen und eben dieses Positive darin siehst, was es auch für einen Beitrag hat dann im beruflichen Kontext. Wie passt das für dich zusammen mit durchaus ja positiven Dingen wie mehr Emotion, Spontanität, Lebensfreude, was ja vielleicht im ersten Moment so ein Gegensatz bilden könnte zu diesem Thema Disziplin und Selbstbeherrschung, was ja auch mit Demut verbunden wird?
Genau, du hast gerade mal zwei Punkte genannt, die aus meiner Sicht auch sehr wichtig sind. Du hast gerade gesagt, Disziplin. Ja, ich glaube, es ist gerade auch im unternehmerischen Umfeld sehr, sehr wichtig, dass man sich sorgfältig mit Dingen auseinandersetzt. Auch wenn Dinge vielleicht auf den ersten Blick leicht erscheinen und man die nebenbei macht. Mir ist es sehr, sehr wichtig, tatsächlich auch im beruflichen Umfeld, sich sehr akkurat, akribisch, sorgfältig mit Dingen auseinanderzusetzen und sich darauf vorzubereiten. Und zum anderen, dann kommen wir vielleicht schon auf das Thema, wie passt das zusammen zur Heiterkeit. Du hast Selbstbeherrschung genannt, Rainer. Ich mag im beruflichen Umfeld es nicht so gerne, wenn Leute ihren Launen freien Lauf lassen. Wir alle haben ja unsere guten Tage und unsere schlechten Tage. Und dafür können aber die Mitarbeiter oder die Kollegen dann im beruflichen Umfeld nichts für. Und deshalb verbinde ich mit Demut auch die Eigenschaft, nicht jähzornig zu sein, aber auch nicht zornlos zu sein, sondern schon auch seine Emotionen dann zu zeigen, aber eben kontrolliert und so, dass die Kollegen, Mitarbeiter immer die möglichst die beste Version einer selbst dann jeden Tag um sich haben. Und ja, wie passt das zur Heiterkeit? Ich bin überzeugt und ich versuche das auch für mich selbst. Jemand, der mit sich im Reinen ist, der zufrieden ist, der, nochmal auf die Benediktsregel zu sprechen kommen, Dinge bewusst wahrnimmt, sich gar nicht so sehr abhängig macht von aktuellen Trends, von äußeren Einflüssen, sondern der in der Lage ist, bewusst zu genießen, bewusst wahrzunehmen und auch sich an kleinen Dingen zu erfreuen, das jeden Tag, der ist dann ein glücklicher Mensch und ist zufrieden und freut sich dann über schöne Dinge, die hoffentlich ganz, ganz viel und ganz, ganz oft kommen, umso mehr.
Wenn du Achtsamkeit ansprichst, muss ich auch an die Frage denken, nimmst du dir Zeit für dich? Ist das, was für dich auch eine Priorität hat, eben in der Achtsamkeit?
Ja, ich würde sagen, ich werde besser darin, Zeit für mich selbst zu nehmen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, und du hast ein bisschen erzählt über meine verschiedenen Stationen, das waren alle Stationen, wo dann auch viel Einsatz gefordert wird und das war auch ein sehr kompetitives Umfeld. Unternehmensberatung weißt du besser als ich. Im Handel, wo ich gearbeitet habe, ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld, wo sehr viel Einsatz und sehr viel Engagement nötig sind. Als ich jünger war und gerade in den ersten Berufsjahren, habe ich das zu wenig gemacht und jetzt gerade durch den Tapetenwechsel vom Handel in einen anderen Sektor, habe ich das nochmal jetzt bewusster gelernt, auch vielleicht eine gewisse emotionale Distanz zu Themen, eine gesunde emotionale Distanz zu Themen zu gewinnen und sich dann bewusst Zeit zu nehmen, um dann die Zeit, die man wieder dann bewusst arbeitet, ja, auch dann besser, effizienter, zufriedener und ja, insgesamt besser zu sein. Ich glaube, das trifft es dann einfach.
Jetzt möchte ich mal kurz zurückspringen zu einem Aspekt, den du eben auch genannt hast, nämlich das Thema eben Selbstbeherrschung und Emotionen und auch negative Emotionen, Jähzorn hast du genannt, dass du es eben nicht gut findest, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte das ausleben. Wie geht man denn damit gut um, wenn es bei anderen der Fall ist? Also hattest du da schon Situationen, wo du entweder als Betroffener oder als Vorgesetzter dann eben auch so eine Situation erlebt hast und wie hast du die aufgelöst und würdest das in Zukunft vielleicht anders machen?
Das ist keine einfache Frage und da gibt es sicher auch kein Patentrezept. Ich habe das selber oft erlebt. Klar, gerade in Drucksituationen, wenn es gerade mal eine herausfordernde Lage gibt, ja, in schwierigen Situationen dann zwischen vielleicht zwei nicht optimalen Optionen entschieden werden muss und der Druck steigt, dann kommt es dann oft oder in vielen Situationen dazu. Wenn ich auf die verschiedenen Ebenen gucke, in meinem Team, bei meinen Mitarbeitern, wenn sowas passiert, ich spreche das an. Man kann das nicht verhindern. Wir sind alle Menschen und das ist völlig normal, dass das immer wieder passiert. Niemand ist perfekt, aber ich spreche das aktiv an und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass in meinem Team besonders, wo wir eng zusammenarbeiten, dieser Grundsatz Selbstbeherrschung, wir versuchen alle gut miteinander umzugehen, dass wir das gut beherrschen und wenn es mal nicht klappt, sprechen wir es an. In Führungsgremien, wenn wir zusammen in der Geschäftsführung sitzen, klar, passiert das dann auch mal und wir pflegen da auch einen offenen Austausch. Also wir gehen direkt miteinander um, immer wertschätzend, immer achtsam. Den Begriff hast du ja benutzt, der passt auch aus meiner Sicht gut dazu und versuchen uns dann wieder selbst zu regulieren. Ich glaube, das ist ja täglich Übung. Man muss immer darauf achten, wenn sich mal was einschleift, dass man es dann wieder rechtzeitig behebt. Und wenn die Beziehungen an sich und das Vertrauen zueinander grundsätzlich intakt sind, dann funktioniert das auch gut. Wenn das Vertrauen zwischen zwei Personen oder einer Gruppe grundsätzlich nicht da ist, dann fällt auch die Selbstregulierung schwieriger.
Was ich immer in den Situationen versuche, ist vor allem auch genügend Raum zu geben und sozusagen auch in mehrerlei Hinsicht zu verhindern, dass sich da was aufschaukelt. Ne? Und durch eine starke Gegenemotion oder Gegenreaktion wird es ja häufig alles nur noch schlimmer. Und dann dem Raum zu geben, Abstand zu nehmen, vielleicht auch den Raum zu wechseln, oder diese berühmte Nacht drüber zu schlafen, auch je nachdem, wie emotional es wird, finde ich es da ganz wichtig, um da einfach irgendwie auch in eine gewisse Erdung reinzukriegen. Ne?
Ich muss gerade schmunzeln, weil einer, wo du sagst, eine Nacht drüber schlafen, einer meiner ersten CEOs, mit denen ich gearbeitet hatte, das war damals bei Mediamarkt Saturn in der deutschen Landesgesellschaft, der hatte mal zu mir gesagt, Herr Wieser, jetzt nehmen wir uns nochmal einige geistige Kniebeuge und kommen dann morgen nochmal zusammen und entscheiden das dann. Und dieses Bild der geistigen Kniebeuge, das fand ich immer schön, habe ich mir beibehalten und habe ich auch immer so im Auge, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, wenn ich mit Leuten aus meinem Team oder die über die Beförderung nachdenken oder über einen Schritt ins Ausland oder über irgendwas, ich sage dann immer, denk nochmal drüber nach, packt alles zusammen, macht die geistige Kniebeuge und dann entscheiden wir das.
Ein schönes Bild, ja. Und wenn wir bei einem schönen Bild sind, wandert mein Auge zu dir rüber. Ich sehe einen Stift, einen Füllfederhalter, den du da mitgebracht hast. Blau. So ähnlich sehe ich ihn auch bei meinen Kindern auf den Schreibtischen. Und kannst du mal erzählen, was du da dabei hast und was du damit verbindest?
Ja, ich habe meinen Lami-Füller mitgebracht, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass deine Kinder auch den einen oder anderen Lami-Füller auf ihren Schreibtischen haben. Ich habe meinen Lami-Füllfederhalter in der 5. Klasse geschenkt bekommen, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin. Und habe mit dem Füller sehr, sehr viele Schulaufgaben, sehr, sehr viele Klausuren dann im Studium geschrieben und habe den eigentlich seit der 5. Klasse immer bei mir. Das ist auch mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, ist über 30 Jahre alt, hat die eine oder andere Schramme. Funktioniert aber immer noch gut und auch heute, wenn ich einen wichtigen Vertrag unterschreibe, zum Beispiel einen neuen Arbeitsvertrag oder sonstiges, dann mache ich das bis heute ganz gern mit dem Füller.
Gibt es Geschichten, Erlebnisse, die du damit verbindest?
Jeder erinnert sich an die Abi-Klausuren oder an eine wichtige Schulaufgabe oder sonstige Dinge. Deshalb, ja, ich habe viele Erinnerungen, aber jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, da hat der Füller irgendwas Besonderes gemacht, sondern der war einfach beständig über die Jahre mein treuer Begleiter und ich habe mit dem ja viele wichtige Dinge geschrieben. Ich hoffe, wichtige. Er hat auf jeden Fall bisher so alles ganz gut geklappt. Ich habe alles, was ich gelernt habe und was mich geprägt hat, habe ich dann irgendwann mal aufgeschrieben in Aufsätzen, in den Schulaufgaben, über die wir gesprochen haben. Und deshalb, wenn ich ihn in der Hand habe, erinnert er mich so ein bisschen daran, was ich gelernt habe, welchen Weg ich gelaufen bin. Und es ist immer so eine Erinnerung daran. Und wenn man dann was unterschreibt, wenn man unterschreibt, auf die Hand guckt, der Füller liegt dann in der Hand, denkt man nochmal, ist das alles richtig? Passt das dazu? Ist alles im Einklang mit seinen eigenen Vorstellungen, Werten, Prioritäten? Und deshalb habe ich ihn dabei.
Ich glaube, es gibt ja auch berufliche Stationen oder Erfahrungen, die du damit verbindest.
Bevor ich angefangen habe zu studieren, war eine der Voraussetzungen, dass man ein Praktikum in einem Unternehmen absolviert hat. Und ich habe mein Praktikum damals direkt nach dem Abitur in einer Volksbank Raiffeisenbank absolviert. Das war im Jahr 2002. Und da kam ich in den Bereich Zahlungsverkehr. Und das darf man sich nicht so vorstellen, im Jahr 2002 in der Volksbank Raiffeisenbank, wie das heute der Fall ist, alles digitalisiert, alles mit Online-Banking, sondern damals in dieser Filiale, in der ländlichen Filiale, da war noch alles manuell. Das heißt, die Kunden haben in großer Vielzahl händisch ausgefüllte Überweisungsträger eingeworfen. Und die Abteilung, da saßen zwei Damen in dieser Abteilung Zahlungsverkehr. Und die haben erstmal diese Überweisungsträger gescannt und dann einen Scan-Dienstleister geschickt, der die dann ausgewertet hat und das Gesamtergebnis immer von 100 Überweisungsträgern aufaddiert zurückgeschickt hat. Das gab es dann die Scanbilder und die Gesamtsumme dieser 100 Überweisungsträger. Und weil man sich ja nicht sicher war, dass die damals noch nicht ausreichend guten Maschinen das sauber ausgelesen haben, haben die Damen Tag ein, Tag aus die 100 Überweisungsträger mit einem Taschenrechner aufaddiert. Also man kann sich das nicht vorstellen. Stapelweise jeden Tag diese Überweisungsträger, die immer mit einem Taschenrechner manuell nachgetippt haben. Und wenn dann das Ergebnis des Scan-Dienstleisters mit dem händisch nachgerechneten Ergebnis in Einklang waren, dann war es in Ordnung und dann wurde es verbucht. Und ich war dann ersten Tag da, war noch gewohnt, ne, hier humanistische Klosterschule, Griechisch und sonst irgendwas. Und dann saß ich da und da haben die gesagt, hier darfst du anfangen. Und da habe ich angefangen, diese Überweisungsträger aufzutippen. Und schon nach wenigen Stunden, das ist ja wirklich eine monotone Arbeit, hat mich das wahnsinnig gemacht. Und das war also wirklich herausfordernd. Und die beiden Damen, die da saßen in der Abteilung, die das mit mir gemacht haben, die waren schon seit vielen Jahren da. Und die haben das mit einer Begeisterung, Begeisterung ist vielleicht ein bisschen viel, aber mit einer Hingabe.
Zufriedenheit
ja. gemacht. Und haben sich immer wieder gegenseitig Spielchen ausgedacht. Wer macht irgendwie einen Haufen heute am schnellsten? Wer schafft die meisten 100er Blocks ohne Fehler? Und haben sich dann gegenseitig immer wieder so spielerisch herausgefordert und waren wirklich in ihrer Tätigkeit glücklich und zufrieden. Und als sie abends nach Hause kamen, mich hat das wirklich zutiefst beeindruckt, weil das ist Demut, über was wir gesprochen haben, par excellence. Die haben die Aufgaben mit Disziplin, mit Akribie, mit Sorgfalt ausgefüllt, haben sich an kleinen Dingen gefreut und haben jeden Tag einen glücklichen, zufriedenen Arbeitsalltag gehabt. Und da finde ich bis heute sehr, sehr bewundernswert. Und ich erzähle die Geschichte auch ja, gerne. Ich hoffe, das hört man raus. Und hat mich damals schwer beeindruckt und ist mir bis heute ein Vorbild. Weil auch wenn man in seinem täglichen Tun Dinge hat, die einem vielleicht mal keinen Spaß machen, die ja nicht so abwechslungsreich sind, es gibt eben viele Dinge, die gehören dazu. Und wenn man dann arbeitet, ist auch der Anspruch, den ich an mich selber stelle und auch an diejenigen, die in meinem Team mit mir arbeiten, dass wir die Dinge, die wir dann tun, gut machen, akribisch und sorgfältig machen. Und das muss, finde ich, der Anspruch sein.
Was ich mir dabei gedacht habe, als du das erzählt hattest, ist, es ist natürlich auch eine schöne Reflexion der Vielfalt, die sich uns heute bietet und meinen Kindern bietet, bei der Berufswahl und in der Arbeitswelt. Und dass es eben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und am Ende geht es ja auch darum, dass er etwas findet, was einen zufrieden macht. Und wo man eben auch dann, nicht vielleicht jeden Tag, aber häufig gerne zur Arbeit geht. Ne? Und da irgendwo auch eine gewisse Befriedigung dann auch findet. Und das ist schon auch, wenn man so zurückblickt in der Geschichte, natürlich eine große Errungenschaft, wo wir da heute stehen und welche Möglichkeiten es gibt. Und wie man sich einen Platz suchen kann in der Arbeitswelt, der einen dann eben auch glücklich macht. Ja,
ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
Mein Großvater war Müller, hatte eine Mühle und hatte drei Söhne, einer davon mein Vater. Und der Älteste, der musste dann die Mühle übernehmen. Der musste eine Müllerlehre machen, musste Müller werden und der wollte das auf gar keinen Fall. Ne? Aber es gab da eben keine Alternative dazu. Und dann hat ihn sozusagen die Natur aus der Situation befreit und er hat eine Mehlallergie entwickelt, was ihn natürlich mit dem Müller-Dasein nicht vereinbaren lässt. Und da hat dann eben auch der Großvater, sein Vater, eingesehen, dass es nicht sein soll und er hat ihn dann sozusagen aus dieser Pflicht entlassen und er wurde dann ein sehr erfolgreicher Unternehmer und ist, glaube ich, bis heute dankbar, dass es diese Allergie dann auch gab. Ne? Und dann hat ein anderer Onkel dann übernommen und es ist dann auch alles gut gegangen und er war glücklich in der Rolle. Ja. Genau, jetzt sind wir so ein bisschen in die Arbeitswelt eingetaucht. Wollen wir nochmal zurückspringen auf die Kapitalperspektive und das Thema Purpose versus Profit hat natürlich auch eine Shareholder-Komponente ganz stark. Was ist da deine Sicht? Wie blicken die Shareholder heutzutage auf Themen wie Demut in der Arbeitswelt, also in der Geschäftswelt und in der Unternehmensführung?
Das ist auch eine schwierige Frage, wie sie auf Demut gucken. Es gibt da, ich glaube, auch hier verschiedene Trends, die ich beobachte. Wenn man heute Portale aufmacht wie LinkedIn, nehme ich wahr, dass es sehr viele Führungskräfte gibt, die diese Medien auch sehr stark nutzen, um sich selbst zu positionieren. Und das ist dann vielleicht nicht so das Paradebeispiel für Demut. Dann gibt es aber auch ja, viele, viele Beispiele von Unternehmen und auch am Kapitalmarkt, wo man bewusst auf Werte setzt und wo Werte auch eine wichtige Rolle spielen. Also wir erleben momentan die ganzen Debatten um ESG, das für alle Unternehmen, also einmal regulatorisch, aber auch viele Unternehmen sehen große Chancen, Geschäftschancen darin. Das heißt, die Verbindung mit Werten sehe ich auch, dass das klar an Bedeutung gewinnt. Viele Fonds investieren gar nicht mehr in Unternehmen, wenn bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Werte, bestimmte Vorgaben nicht erfüllt sind. Das heißt, ich nehme auch wahr, dass es dorthin doch einen starken Trend gibt, dass sowas an Bedeutung gewinnt und wenn man es nicht erfüllt, in der Negativabgrenzung dann sogar ein K.O.-Kriterium für Investitionen am Kapitalmarkt darstellen. Wenn man auf Finanzierung guckt, ich bin ja selber CFO, seit einigen Jahren gibt es auch Finanzierungsinstrumente, die an Werte gekoppelt sind. Es gibt zum Beispiel Green Bonds, das heißt, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, dann kriegt man sogar Vorteile bei der Finanzierung, also kriegt tatsächlich günstigere Konditionen. Das heißt also auch hier tatsächlich dann, wenn es wirklich um Renditen geht, dann beobachte ich, dass die Themen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt, Werte und Wertegetriebenheit aus meiner Perspektive gewinnt an Bedeutung und ist, wenn man erfolgreich agieren möchte, ist das ja eine Conditio sine qua non. Wie sich das mit der Demut jetzt, das ist so das andere, was wir anfangs noch kurz gestreift haben. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Schattierungen. Da fällt es mir jetzt schwer zu sagen. Ich persönlich, deshalb habe ich das Thema ja auch heute angesprochen. Ich glaube, das ist ein Wert, der uns gut tun würde, wenn wir ihn stärken würden. Ich persönlich sehe, dass dieses Thema Egozentrik hat man genannt, Konsum hat man genannt, Polarisierung hat man ganz am Anfang angesprochen, dass die vielleicht aktuell zu stark sind und dass so ein gesundes Gegengewicht, so eine gesunde Balance aus Demut und einer gesunden Portion dann auch an Außendarstellung, dass das vielleicht das Richtige wäre. Mhm.
Was mich da beschäftigt von dem, was du auch gesagt hast, ist, dass diese Polarisierung einerseits, Egozentrik andererseits und noch weitere Dinge in Kombination mit dem aktuellen wirtschaftlichen, politischen Umfeld ja zu einer Entwicklung führen, wo man den Eindruck gewinnt, Nachhaltigkeit verliert an Bedeutung. Es gibt auch erste Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele reduzieren, auch auf Druck der Shareholder, weil natürlich in einem Umfeld, was wirtschaftlich nicht mehr so stabil ist und nicht mehr so viel Wachstum organisch erstmal bringt, vielleicht hat dann doch sozusagen der Cent nochmal zweimal umgedreht werden muss. Und auch jetzt, wenn man sieht, das Europaparlament und wie sich da die Zusammensetzung verschiebt und damit auch die Prioritäten verschieben, dann ist schon für mich auch eine Frage, ob wir da noch die gleiche Aktivität sehen werden, was Nachhaltigkeit und Klimaschutz etc. angeht, als in der letzten Legislaturperiode. Ist auch was, was dich beschäftigt oder bist du da Optimist und sagst, das kommt alles wieder zurück in Kürze?
Nein, ich finde die aktuellen Entwicklungen, wie viele, auch sehr besorgniserregend. Man darf das aus meiner Sicht auch nicht unterschätzen. Du hast Klimaschutz angesprochen. Das sind sicher Themen, die, wenn man jetzt mit dem Klimawandel und unsere Anpassung daran, man damit umgeht, das wird es nicht umsonst geben und es wird große Investitionen bedürfen. Wir können nicht so weitermachen wie in den letzten Jahren und Änderungen bedeutet für viele, dass sie auch gegebenenfalls, was sie verlieren, was sie bisher hatten. Insofern sind das schwierige und herausfordernde Bedingungen, die wir dort haben. Ich würde es aber unterscheiden, wenn wir jetzt diskutieren, was ist das Politische, was sind staatliche Aufgaben, was sind öffentliche Güter und was ist der Unternehmenskontext? Und ich bin sehr überzeugt davon, dass man, wenn man nachhaltig agiert, wenn man sich an Prinzipien hält, dass dies auch sehr, sehr viele Chancen bietet, auch in den neuen Märkten, in den neuen Geschäftsfeldern, die sich auftun, dort ganz bewusst auch Geld zu verdienen. Und das ist auch im Unternehmenskontext nichts Schlechtes. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese beiden Sphären unterscheidet. Zum einen die politische, die öffentliche Debatte und dann auch die gesamte Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben und das getrennt sieht von der Sphäre der Unternehmen, die, wenn sie sich an Werte halten und an die Situation anpassen, auch gezielt Chancen nutzen können und auch dort gutes Geld verdienen können. Und meine Wahrnehmung ist es, auch an Kapitalmärkten, jetzt wieder als CFO gesprochen, Märkte und Investoren mögen typischerweise Risiko nicht so gerne und Überraschungen nicht so gerne. Und je mehr man Vertrauen schafft und verlässlich ist und gemäß seinen Prinzipien agiert, desto erfolgreicher ist man typisch auch.
Finde ich eine schöne Verknüpfung von Nachhaltigkeit mit langfristige Orientierung, Verlässlichkeit, Planbarkeit. Und ich glaube, das kann am Ende auch die gewinnende Strategie sein, um diesen Weg dann eben auch hinzubekommen. Weil kurzfristig wird es natürlich immer wieder Schwankungen geben und auch Druck geben. Ich finde es persönlich gerade so ein bisschen absurd, wenn man sich den Kontrast betrachtet zwischen den zunehmenden Naturereignissen und den Herausforderungen, die für die Menschheit daraus entstehen, und parallel aber dieses Bremsen beim Thema Klimaschutz, Klimamaßnahmen, ne, wo die Kurzsichtigkeit so durchzuschimmern scheint. Ja.
Ich glaube, das ist auch eine Frage der Transparenz, der Klarheit. In Unternehmen haben wir auch sehr oft Umbrüche und Wandel, Transformation bedeutet, manche finden Wandel gut, weil die gewinnen was, andere Wandel, für die ändert sich was, die finden das nicht so gut. Und meine Erfahrung im Berufsleben ist es, wenn man dem Team, den Kollegen Dinge erklärt, Pläne skizziert, eine Erwartungshaltung deckt, was passieren wird und auch, was die Schritte dorthin sind, dann ist es immer viel, viel leichter, dann auch alle auf die Reise mitzunehmen und dafür auch Verständnis zu bekommen. Wenn Leute wissen, ja, es kommt jetzt erstmal ein Dip und wir gehen da erstmal durch eine kurzfristige und durch eine schwierige Phase, aber es ist jetzt schon klar, dass dann der Schritt, der daraus resultiert, was Positives bringt und uns langfristig in eine bessere Situation, eine wettbewerbsfreundlichere oder in eine kompetitive Lage versetzt, dann habe ich mal erlebt, dass Personen dann auch oder das Team dann mitzieht. Was ich mal schwierig finde und das vielleicht nochmal ein Blick auf die öffentliche Debatte, wenn man es Leuten zu einfach macht, wenn man sagt, der Staat, der kümmert sich dann schon und wir subventionieren das dann alles und das wird dann schon alles gut. Dann ist meine Warnung, dass man dann schon merkt, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist, dass dann alles, immer wenn schwierig wird, der Staat hilft, sondern dass die Aufgabe, die wir vor uns haben, eine schwierige ist. Und wenn man die gut erklärt und dann auch klare Schritte aufzeigt, die wahrscheinlich kommen werden, dann verstehen das Menschen, allgemein gesprochen, verstehen das Menschen auch.
Und unterstützen, ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir in Transformationsprojekten ganz regelmäßig machen, dass es entscheidend ist, wie wird kommuniziert, wie wird irgendwie auch die Perspektive aufgezeigt, wie werden die Menschen mitgenommen auf den Weg der Veränderung. Und ich glaube, da gibt es schon Defizite, wenn man sich das Management des Klimawandels vielleicht auch in der Gesellschaft anschaut. Ja. Und klar, es gab dann ein paar hölzerne Versuche auch mit Verboten. Gut, jetzt bist du natürlich auch hier in deiner Rolle als Group CFO von Engel & Völkers und natürlich gibt es auch in dem Geschäftssegment moralische Fragen und Purpose versus Profit Fragestellungen, die sich aufdrängen. Für mich steht Engel & Völkers für Luxusimmobilien, für wohlhabende Kunden und zugleich aber auch für ein Geschäftsmodell, was sehr stark auf unabhängige Makler setzt, die schauen müssen, wie sie dann an ihre Provisionen kommen in diesem Kontext. Da wirkt die Risikoverteilung recht einseitig und passt vielleicht nicht ganz zu dem von dir auch eingangs zitierten Klosterverständnis. Wie schaust du auf diesen vermeintlichen Widerspruch im Geschäftsmodell?
Ja, ich gebe dir recht. Auf den ersten Blick, ich habe mal gesagt, man soll sich vielleicht ein bisschen unabhängig machen von äußeren Einflüssen und jetzt, wie du gesagt hast, Engel & Völkers steht für Luxusimmobilien, steht für einen Premiumanspruch und wir pflegen die Marke und Engel & Völkers steht auch dafür in allem, was wir tun. Ich habe trotzdem ganz, ganz viel von meinem Wertegerüst bei Engel & Völkers gefunden und ich habe mir, bevor ich dann zu Engel & Völkers gekommen bin, mich damit auch auseinandergesetzt und ich kann vielleicht ein paar Gedanken teilen, die ich gefunden habe, die für mich relevant waren. Wenn du auf jetzt in unseren Markt als Engel & Völkers guckst, wir sind wir nennen das im Residential-Immobilienmarkt, das heißt private Kunden, die ihre Immobilien verkaufen oder eine Immobilie kaufen möchten. Und das sind für die meisten unserer Kunden Entscheidungen, also sehr emotionale Entscheidungen, auch wirtschaftlich sehr bedeutende Entscheidungen. Und die treffen sie in ihrem Leben typischerweise nicht so oft. Manche Menschen nur einmal, manche Menschen ein paar Mal. Und wenn du auf den Gesamtmarkt guckst, den Markt für Immobilienmakler, das ist insgesamt ein sehr fragmentierter Markt. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter und es gibt insgesamt sehr wenige Standards, sehr wenig Regulierung. Und was mir bei Engel & Völkers gut gefallen hat, ist der Anspruch, den das Unternehmen hat und den wir auch versuchen und uns da auch wirklich sehr, sehr viel Fokus drauf legen, dem Anspruch gerecht zu werden. Professionalität und Integrität im Handeln. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden von dem ersten Kauf- oder Verkaufsinteresse bis hin zur finalen Transaktion durchgängig zu beraten, One-Stop-Shop sozusagen, und dort eine gute, dem Kunden dienende Beratung zu liefern. Deshalb, wir sprechen auch bei uns jetzt immer weniger von Immobilienmaklern, sondern wir sprechen von Advisern. Weil das ist der Anspruch, dem wir gerecht werden wollen, indem wir an unsere Immobilienmakler, die Makler anlegen. Ich glaube, das ist so dieses eine, wie agieren wir im Markt und wie gehen wir mit Kunden um? Und vielleicht auch als konkretes Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem wieder eine größere Transaktion, sehr interessantes Objekt, und hätten da eine gute Kotage verdient. Das ist ja das Geschäftsmodell, wenn eine Immobilie verkauft wird, verdienen wir an der Kotage, die bezahlt wird. Und wir hätten die Transaktion durchführen können, aber wir hatten sie nicht guten Gewissens durchführen können, weil es war dann mittelbar nicht ganz klar, ob alle Anforderungen an die der Käufer mitbringen soll, Sanktionslisten, Screening, Geldwäsche, alles, was da so in diesem bei Immobilientransaktionen mitspringt, ob dann alles wirklich auch mittelbar, nicht nur unmittelbar bei den direkten Käufer, sondern auch mittelbar dann erfüllt ist. Und obwohl dann der legale Check, also dass der Rechtsbereich gesagt hat, ja, ihr könnt die Transaktion machen, wir haben uns trotzdem in der Geschäftszone dagegen entschieden, die Transaktion zu machen, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu uns, das passt nicht zu unseren Werten. Also Integrität und Professionalität im Auftreten und im Geschäft sind uns da wichtig. Und das habe ich in den Gesprächen gefunden, bevor ich zu Engel & Völkers gekommen bin. Und ich sehe es auch im täglichen Doing. Mhm.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf den Immobilienmakler und da auch ein bisschen quer gelesen, was da sind, da so aktuelle Perspektiven auch aus der Bevölkerung. Und unter anderem bin ich da auf eine Befragung gestoßen von jungen Menschen bis 18 bis 31. Da haben mehr als die Hälfte zum Ausdruck gebracht, dass sie wenig bis sehr wenig Vertrauen haben in Immobilienmakler. Natürlich, ich habe es angesprochen, gibt es da diesen Verkaufsdruck natürlich auch und diese Abhängigkeit von Courtage und den Provisionen. Glaubst du, dass dieser Kontext es den Individuen einfach auch besonders schwierig macht, im Einklang mit ihrer Haltung die richtigen Dinge zu tun und vielleicht so eine Situation, wie du sie jetzt für Engel & Völkers ganzheitlich geschildert hast, so zu entscheiden? Oder was glaubst du, ist da die Auflösung aus diesem Spannungsfeld?
Ja, zum Hintergrund, warum vielleicht auch solche dann Umfragen zustande kommen. Auch bei uns, bei Engel & Völkers, sind die Immobilienmakler oder die Advisor, wie wir sie nennen, ganz, ganz überwiegend selbstständig. Das sind unabhängig tätige Makler und die verdienen ihren Lebensunterhalt aus erfolgreichen Transaktionen. Das heißt, so typische Sicherheitsnetze aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis gibt es da nicht. Nehmen wir mal also einen Makler, der frisch anfängt, der sich entscheidet, ich will Immobilienmakler werden. Bei Engel & Völkers durchläuft er dann erstmal eine Ausbildung. Das heißt, wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass der Makler geschult wird, dass er die Mindeststandards kennt, dass er weiß, wie eine Akquise funktioniert, wie ein Listing funktioniert, wie die Transaktion als solche funktioniert, was Fallstricke sind. Dann muss er erstmal seine ersten Kunden, seine ersten Objekte akquirieren, dann den jeweiligen Counterpart finden und dann, bis die Transaktion und die Courtage auf seinem Konto landet, können dann 5 bis 6 Monate vergehen. Und in all der Zeit verdient ein neuer Immobilienmakler erstmal kein Geld. Der Markt ist sehr fragmentiert. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele, die sich auf dem Markt tummeln und die Standards sind nicht ausgeprägt. Dann ist natürlich schon mal der vielleicht die schnelle Markt dem einen oder anderen Makler wichtiger oder lieber als dann eine nachhaltig solide und werteorientierte Geschäftspolitik. Deshalb, ich kann das vor dem Hintergrund verstehen. Wie wir das auflösen, unser Anspruch ist es, wir wollen, dass jeder Advisor, dass wir in die Lage versetzen, seine persönliche Erfolgsgeschichte bei Engel & Völkers zu schreiben. Das ist so das Credo, das wir haben. Und dafür arbeiten wir hart. Ich habe gerade diese Ausbildung angesprochen, wir nennen das die Academy. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass unsere Advisor Leads bekommen, also Verkaufsinteressenten oder Kaufinteressenten. Es gibt viele Advisor, die sind sehr erfolgreich, die sind sehr diszipliniert, haben eine hohe Vermittlungskompetenz, sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Und dann gibt es auch andere Advisor, die kriegen das nicht hin, die machen zu wenige Transaktionen, können am Ende des Tages davon nicht leben. Und wie lösen wir das auf? Wir arbeiten hart daran, jeden erfolgreich zu machen. Auf der anderen Seite ist das nicht in jedem Fall möglich. Und wir weisen auch auf die Kehrseite des Ganzen hin, auf die Kehrseite der Medaille.
Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit in, ich sage jetzt mal, 10 Jahren bei so einer Umfrage rauskommt, dass 90% den Immobilienmaklern vertrauen?
Ich glaube, die professionellen Standards müssen sich verbessern. Der Markt ist unglaublich fragmentiert. Es gibt keinen einzigen, der zweistellige Marktanteile hätte, sondern es gibt sehr, sehr viele, die das, die das nebenbei machen, die Standards nicht haben. Und ich habe Zweifel, dass wir in 10 Jahren 90% Zustimmung auf die Frage kriegen würden. Das liegt aber auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn man Immobilientransaktionen macht und dann schon einen stattlichen Kaufpreis zahlen muss und dann kommt noch die Maklerquotage am Schluss dazu. Das ist, glaube ich, schon so ein grundsätzliches Geschäftsmodell oder ein Markt, wo dann 90% Zustimmung schwierig ist. Aber was muss geschehen? Wir müssen die Standards hochhalten, wir müssen den Markt weiter professionalisieren.
Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die persönliche Perspektive wechseln und ich hatte dich ja gebeten, aus dem Buch Fragebogen von Max Frisch eine Lebensfrage auszuwählen. Für welche hast du dich denn entschieden?
Ich habe mich für die Frage, haben Sie Humor, wenn Sie alleine sind, entschieden.
Warum und was ist deine Antwort?
Ja, Max Frisch, das waren ja sehr, sehr viele essentielle Lebensfragen, die da auftauchen. Ich fand die Frage sehr charmant und sie passt, finde ich, sehr gut zu dem Wert, über den wir heute gesprochen haben, zum Wert der Demut. Denn wenn man über sich selber lachen kann, dann nimmt man sich nicht ganz so ernst und das ist eine schöne Komponente, die zu Demut passt und deshalb fand ich die Frage schön.
Gibt es Situationen, wo du alleine bist und laut lachen musst und laut lachst?
Ich lache auch, ich lache sehr gerne, auch wenn ich alleine bin. Ich kann zum Beispiel sehr herzhaft lachen, wenn ich alleine eine Folge Stromberg gucke, da kann ich immer wirklich auch alleine herzhaft lachen. Aber klar, wenn man zusammen ist in einer größeren Gruppe, lacht sie es immer noch viel schöner. Aber ich kriege das dann doch ab und zu auch alleine hin.
Als ich sozusagen diese Fragen gesehen habe, und da gibt es ja eben auch die zum Humor, gibt es ja noch eine zweite Humorfrage, die ich gerne nachschieben würde. Und zwar, wenn Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor, meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt? Oder dass es Ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen?
Ja, ich finde persönlich immer, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und das trifft so ein bisschen beides.
Also ich finde, das ist eine sehr entlarvende Frage, die eben einfach sozusagen nochmal diesen Perspektivwechsel auch forciert. Und du hattest jetzt auch angesprochen mit der Egozentrik. Bei mir zumindest hat es es ausgelöst zu sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach, die Antwort auf die Frage. Weil man natürlich, finde ich, dieses ein Mensch ist humorvoll, damit verbindet, dass man viel zusammen lacht. Ja, und dann gar nicht unbedingt darüber nachdenkt, ob die Person über einen lacht oder eben einen zum Lachen bringt. Ne? Aber ich finde deine Antwort auch da treffend. Am Ende geht es um das gemeinsame Lachen und um das gemeinsame, ich sage jetzt mal, fröhlich sein. und eben nicht so sehr darum, wo die Quelle liegt. Ja,
ja, das hast du mal schön gesagt. Also die erste Frage, die durfte ich mir aussuchen. Die zweite, die kam jetzt spontan. Aber ich glaube, den Aspekt, den du gerade gesagt hast, der ist sehr schön, weil es darf am Ende gar nicht darum gehen, dass man jemanden bewusst dann zum Lachen bringen muss, sondern es geht um das Lachen selbst und den Spaß an der Freude an sich. Und du hast das gerade, ich verschlimmbessere es nur, du hast das gerade sehr schön gesagt.
Dann haben wir doch einen schönen Abschluss, indem wir über das Lachen und das gemeinsame Lachen sprechen. Lieber Florian, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude, ich hoffe, dir auch.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und nochmals vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Das war der Podcast Purpose vs. Profit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.